Danke, dass ich da sein kann. Ich habe mich mit 22 Jahren bekehrt, sehr radikal. Also ich habe immer noch meine Tätowierungen. Also ich war so ein richtiger Rocker, wenn man das so kennt. Und bin aber mit 22 wirklich ganz knapp vor einem Selbstmord gestanden, eben aufgrund von gewissen Umständen, Beziehungskrise und so weiter und so fort. Und in einem Lokal, wo ich mich einfach wieder besaufen wollte, ist auf einmal die damalige Jugendgruppe der charismatischen Gemeinde, Pfingstgemeinde, einer von denen hat mich dort angesprochen. Und eigentlich wollte ich ihm zuerst einfach einmal so richtig auf Steig sagen, einmal anbrennen, den Trottel, ja. Aber da waren noch andere da und ich habe die beobachtet, wie die miteinander umgehen und ich habe sie dann herausgefordert, für mich zu beten. Ja. Mitten, also man muss sich vorstellen, ein Lokal, da ist die Jukebox gelaufen mit Musik und geraucht und saufen und alles und wir haben dort wirklich in einfach kühn, einfach die Hände auf mich gelegt und haben für mich betet. Und ich weiß es, da war was. Ich habe das körperlich gespürt, irgendwas hat sich da auf mich draufgelegt. Ich habe das gespürt, da ist was, da ist was. Und das hat mich einfach fasziniert. Ich habe dann das ganze Wochenende mit den Jugendlichen so verbracht. Und dann am Abend haben sie mich zu einem Gebetsamt einfach mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob es ihr schon mal bei einem richtigen charismatischen Gebetstreffen wart, so einem richtigen Hardcore mit Beten in Sprachen und Schreien und alles Mögliche. Ich habe von den ganzen keine Ahnung gehabt und die haben mich dort einfach mitgenommen. Ne? Und wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter, das sind noch ärger drauf als wie ich. Ich habe das wirklich, dass die dort für Leon beten, dass die doch für mich, für Leute wie mich beten. Und dann ist dort einer von den Leitern gewesen und der hat dann noch ein prophetisches, also ein Wort der Erkenntnis, wie es die Bibel nennt, gehabt. Und der hat mir Sachen gesagt, die hat er nicht, den habe ich das erste Mal gesehen, die hat er nicht wissen können. Und da habe ich gewusst, den Jesus, den ich da erlebe, den Gott, den was ich da erlebe, den will er. Und ich habe mich dort bekehrt an Ort und Stelle, habe mich taufen lassen und seither folge ich Jesus nach mit allen Höhen und Tiefen, wo es einen auch durchbeitelt im Leben. Aber ich bin ein wandelndes Zeugnis der Gnade Jesu Christi und ich bin jeden Tag dankbar, den ich da verbringen darf. Ich darf jeden Tag in meiner Familie leben, das was immer mein größter Traum war. Gott hat mir wirklich, also ich sage immer, wenn ich jetzt schlagartig tot Unfall, könnte ich sagen, wie es der Salomon im Prediger schreibt, ich habe das Gute in meinem Leben gesehen. Ich bin lebenssatt gestorben. Alles ist nur mehr, das ist alles, was ich jetzt noch mehr habe, ist alles nur mehr Bonus. Alles nur mehr Bonus. Ja? Das ist nur mehr das. Ja, wir sind eine kleine Gemeinde in Leoben, ein bisschen größer. Wir haben ein bisschen über 20 Mitglieder, aber wir haben immer auch sehr viele Gäste. Also bei uns schwanken so die Gottesdienste zwischen 20 und 40 Personen. Wir leiten das aus zwei Ehepaaren, also die Familie Krüger, sind Deutsche, sind da, haben einen Ruf Gottes für Leoben und meine Frau und ich. Wir leiten das zu viert als Team. Der Siegert und ich, wir sind dann noch die Delegierten der Gemeinde, also wir sind offiziell auch noch die Verantwortlichen. Ja, was mache ich sonst noch? Ich arbeite als Fahrschullehrer in einer Fahrschule. Und mache jetzt nebenbei ein Theologiestudium in der EFAG in Wien. Das mache ich noch nebenbei. Und mache noch für Open Doors, also was der Helmut da vorgestellt hat, vorige Woche, also am Freitag, das habe ich organisiert für den Kurt Igler, für Open Doors. Ist mir ein wirkliches Anliegen, wirklich das bekannt zu machen und für diese Organisation einfach, ja, Gott hat mir da wirklich einen Dienst gegeben. Ja, dann wollen wir noch das Wort Gottes. Jetzt habt ihr ein bisschen mich kennengelernt. Ihr könnt es mir nachher noch ausquetschen. Und zwar, ich möchte mit euch anschauen, das Wort Gottes. Schlagt es mir auf, den Römerbrief, und zwar das Kapitel 12. Immer gut, die Bibel zur Hand zu haben. Und ich habe das kurz bei E-Mail angekündigt, dass ich Römer 1, Römer 12, die beiden ersten Verse vorlesen will und über das dann sprechen möchte. Also bei mir steht Römer 12, die Überschrift, das Leben als Gottesdienst. Das ist bei mir die Überschrift. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und bei den Brüdern sind die Schwestern auch immer dabei, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn man eigentlich diese zwei Verse durchliest, dann ich war, wie ich das genau angeschaut habe, ich habe mir gedacht, Paulus, wie kannst du so viele Sachen in die zwei Verse reinkriegen? Also das ist, da ist eine Fülle. Im Endeffekt, in diesen beiden Versen ist eigentlich das komplette Zusammenleben der Gemeinde eigentlich beschrieben. Wie das alles sein soll. Und ich habe gedacht, Paulus, das ist faszinierend. Wie kann man so viel in so ein, zwei Sätze reinbringen? Das ist faszinierend. Und der Römerbrief wurde geschrieben ungefähr 55 nach Christus, während des Winteraufenthalts von Paulus in Korinth. Und der Paulus wollte eben nach Spanien und eben über Rom und er hat auch gehofft und erwartet, dass er von der Gemeinde in Rom Unterstützung kriegt und eventuell mitarbeiten, dass sie dann nach Spanien kommen, was aber dann nicht passiert ist. Und wie ich mir so das durchgelesen habe, das erste, was mir einmal aufgefallen ist, ist, ermahne. Und immer wenn du das Wort so ermahne hörst, ist immer gleich mal wieder zurück in die Volksschule. Ja. Der Finger vom Lehrer, ermahne. Ich kann mich erinnern, in der HTL, der Professor hat zu mir Rauschel gesagt, hat der Name Rauschel. Und ich, oh Scheiße, schon wieder nicht aufpasst. Das ist immer das Erste, was ist, wenn du ermahnt wirst. Oh Scheiße, nicht aufpasst. Oh, schlechtes Gewissen, gell? Aber das ist doch Gott sei Dank nicht so. Ja? Ich denke immer, wenn man das so hört, ermahne, ermahne. Und wenn ich euch dann anschaue, und wenn ich in anderen Gemeinden das Wort bringen darf, sag mal nochmal, Herr, die sind eh so brav, die dann eh was können. Ich spreche immer an die Falschen. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich die, die was nicht da sind, die, genau das würden das jetzt erhören, was ich zum Sagen habe. Die, die was da sind, die sind da und brav und tun und kurbeln im Reich Gottes und jetzt predige ich die wieder an und also, oh Herr, bitte hilf mir. Und ich weiß aber, natürlich höre ich auch viel Predigten. Ja? Ich höre auch immer sehr viel Predigten. Und ich bin immer wieder dankbar über das Wort Gottes. Und was ich merke ist, das hängt wahrscheinlich mit dem Alltag zusammen, gell? Wie schnell das ich vergiss. Ich vergesse so viel. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft vergessen wir eigentlich die Freude, dass wir errettet sind? Wir kümmern uns um das in der Gemeinde laufen und die verfolgten Christen und die Flüchtlinge und die Familie und man soll die Vater und Mutter ehren und das ist du als Christ und eigentlich fängst du an, eine Listen mit Hakeln zu machen und vergisst eigentlich, dass du errettet bist. Hey, Gott hat mich errettet. Auf mich war der Himmel. Und ich weiß, wie sehr ich das immer wieder brauche zu hören, dass Gott mich liebt. Immer wieder, ich brauche das. Ich vergiss so schnell. Durch diese Geschäftigkeit. Und darum ist für mich der Sonntagvormittag, das ist so ein Fixpunkt in mein Leben, wo ich das Wort Gottes wieder neu in mich aufnehme. Wo ich ermutigt werde, wo ich gestärkt werde. Und im Alten Testament, wenn man die Propheten liest, es sind immer zwei Sachen, die der Prophet ruft. Der Prophet ruft erstens den Sünder zur Buße. Aber er ruft auch den Gerechten, sich neu Gott zu nahen. Und Gott ist nicht ein Gott, der uns jetzt da einen aufs Happel gibt und sagt, ah, hast du wieder was nicht da und das hast du nicht da und das. Nein. Komm näher zu mir. Gott ruft uns immer wieder in seine Gemeinschaft. Nicht, weil es Gott braucht. Weil es ich brauche. Ich brauch's. Ich brauche die Gemeinschaft Gottes. Gott braucht nicht meine Gemeinschaft. Er ist in sich selbst perfekt und vollkommen. Aber ich brauche seine Gemeinschaft. Und das vergiss ich oft so, so leicht. Es ist so leicht durch die Geschäftigkeit und so weiter. Ja. Wenn wir jetzt weiterlesen im Text, dann schreibt der Paulus, dass wir unsere Leiber hingeben als ein lebendiges Opfer. Und das hört eigentlich jeder Pastor einfach gern, ja, die Botschaft an die Gemeinde. Mitarbeit heißt das, ne? Kommt's, also anpacken, Ärmel aufkrampeln, zack, jetzt wird anpackt, Mitarbeiter. Aber das ist es eigentlich nicht, um das was geht. Der Paulus legt eigentlich was ganz anderes, wenn ich den Text mal anschaue. Das habe ich nicht in der Bibelschule gelernt. Immer wenn ich mir einen Text anschaue, dann darf man den Text nicht isoliert betrachten. Und das Interessante ist, was der Paulus sagt in den letzten Versen im vorgehenden Kapitel. Denn er hört im vorigen Kapitel mit einem Lobpreis Gottes auf. Und wenn wir das Pferd von der falschen Seite aufzäumen, dann ist es klar, dass wir irgendwann einmal ausbrennen, dass es uns auf die Schnauze hält. Ich mache das, was ich tue, zu Ehre Gottes, weil er mich liebt. Und nicht Gott liebt mich, weil ich tue. Und ich bin rein von meiner Gabe her, also meine Frau und ich, wir sind sehr aktive Menschen. Also meine Frau und ich, wir sind, also es ist für uns wahnsinnig schwierig, ruhig zu sein. Also einfach nichts zu tun, das ist sehr schwer für meine Frau und für mich. Und wir waren einmal auf einer Konferenz. Wir denken auch an den prophetischen Dienst. Ich glaube dran. Ich glaube an prophetische Worte. Das war ein Mensch, wirklich ein Mann Gottes, der hat uns noch nie vorher gesehen und er hat uns als Ehepaar aufstehen lassen. Und das Erste, was er uns gesagt hat, er hat gesagt: Ihr zwei, ihr werdet immer eine Qual für euren Pastor sein. Und du denkst dann: Na super, das ist ja toll. Was kommt denn jetzt? Und er sagt: Weil ihr nicht still sein könnt. Ihr geht's immer voran, ihr geht's immer voran. Und das ist eine Gabe wirklich, die Gott meiner Frau und mir gegeben hat. Wobei ich aber aufpassen muss, dass diese Gabe, diese Fähigkeit, ich muss es immer unter Gott reinstellen. Ich darf nicht die Gabe anbeten und aus meiner Gabe herausarbeiten, sondern ich muss lernen, aus Gott herauszuarbeiten. Und wenn ich das vergisst, dann merke ich sofort, wie die Energie ausgeht, wie frustriert wir, wie unbarmherzig mit meinen Geschwistern wir, und dann merke ich sofort: das ist nicht der Gott, den ich predigen soll. Das ist nicht der Gott, den ich predigen soll. Sondern es ist immer die Basis, die Liebe Gottes, aus der wir herausarbeiten. Und wenn wir diese Basis verlassen, dann ist eigentlich alles mühselig. Und er schreibt dann: Dieses Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wir haben ja da jetzt einen Gottesdienst. Aber Gottesdienst heißt nicht, dass sie am Sonntag von 9:30 bis 11 da einen Sessel wären. Das ist nicht Gottesdienst. Das ist ein kleiner Teil dessen, das ich mache. Und vor allem, mir gefällt, dass der Paulus schreibt, der vernünftige Gottesdienst. Und dieses Wort vernünftig ist das griechische Wort logikos. Naja, logisch, irgendwie, ja, logikos. Das heißt, mein Gottesdienst geschieht auch mit meinem Verstand. Nicht einfach gedankenlos, hirnlos ein Ritual herunterzuziehen, sondern ich bin mit meinem ganzen Verstand auch dabei. Ich bin mit meinem Herz dabei, aber auch mit meinem Verstand. Es ist kein Ritual. Ja, also, in manchen Gottesdiensten kannst du ja, nachdem jetzt in die Gemeinde schaust, was passiert, die Uhr stellen. Da läuft es immer gleich runter. Und das ist es nicht. Ich will da auch dabei sein. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass man nur mit Verstand Gott nachfolgt, aber auch mit dem Verstand. Und in diesem Wort Gottesdienst, das ist das griechische Wort Latreia, damit wurde früher eigentlich auch ein Opfergottesdienst im Alten Testament gemeint. Dieser Opfercharakter ist mit dabei. Manchmal ist es Opfer, gell? In der Früh aufzustehen, gerade am Sonntag, wenn der Bursche so laut schreit, gell? Und das Bett so warm ist. Gell? Ich meine, jetzt, ich hab das ja schön. Bei uns muss der Mörser schauen, wenn da der Schnee ist, da gehst du noch weniger gern aus, ja, dann saukalten, ja. Und die englische Übersetzung schreibt da in diesem Wort, Act of Worship. Also, ein Lobpreisdienst auch. Ja, also, dieses Wort Gottesdienst hat einerseits was mit Opfer zu tun und damit was mit Anbetung zu tun. Ja, das ist ein viel, Gottesdienst, ja, ich bin Gottesdienst. Und man sieht dann da den Raum, da steht vor einer Predigt, man sitzt drinnen und so weiter. Aber es ist viel mehr unser Gottesdienst. Und der Paulus legt eigentlich in diesem Text hier wirklich dieses Fundament. Er geht nicht einfach nur sofort hin und sagt, das ist zum Tun, das ist zum Tun, das ist zum Tun, das ist zum Tun. Ja? Also nicht einfach eine Arbeitsbeschreibung, sondern er legt ein Fundament und dieses Fundament ist eigentlich der gesamte Römerbrief. Wenn Sie den Römerbrief durchlest, der Römerbrief ist für mich eigentlich die exzellenteste Abhandlung unserer Errettung. Was der Paulus da schreibt über unsere Errettung, das ist ein Wahnsinn. Und er beginnt oder er endet im Kapitel 11 mit dem Lobpreis Gottes. Und geht dann eigentlich um, wie kann das Ganze jetzt eigentlich praktisch ausschauen? Und jetzt ist es eben, wir sollen uns Gott hingeben. Denn gebt eure Leiber hin als ein Opfer. Das ist meine Entscheidung. Ich habe die Freiheit zu sagen, ich tu's oder nicht. Diese Freiheit hat Gott mir gegeben. Das ist meine eigene Verantwortung für mein Leben. Gott hat mir Verantwortung für mein Leben gegeben. Und ich darf entscheiden. Und das ist jetzt die Sache. Wenn ich jetzt ein lebendiges Opfer bin, lebendig heißt interessant, das ist auch, die griechischen Wörter sind viel reicher wie bei uns in Deutsch. Das heißt natürlich lebend, das heißt auch warm sein, aber auch lebensspendend. Also mein Opfer, das auch lebensspendend ist. Und schon mal, man hat schon das letzte Mal jemanden über Gott geredet. Machen wir es Überwindung, oder? Das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist gar nicht so einfach, gell? Ja, das ist, ja. Und lebendig heißt einfach, ja, was habe ich von einem toten Opfer? Also, wenn wir tot sind, dann ist mit Zeugnis geben oder was für Jesus machen nichts mehr drinnen, oder? Aber ich bin froh, weil wir haben einen Gott, der lebt und nicht der Toten. Da bin ich froh. Wir leben in Ewigkeit. Da herunten jetzt in dieser sterblichen Hülle. Und mit dieser sterblichen Hülle kann ich was machen. Ich kann was machen. Nämlich etwas Lebendiges, heilig und wohlgefällig. Und dieses Wort wohlgefällig heißt etwas, das dem Willen Gottes entspricht. Das ist wohlgefällig. Etwas, das dem Willen Gottes entspricht. Und es geht nicht darum, jetzt nur für Gott zu arbeiten. Ja? Also man kann ja, gerade als Prediger oder wenn man da vorne ist, man kann ja so leicht manipulieren. Aber es geht nicht um Manipulation, sondern weil Manipulation ist einfach, wenn sie weg ist oder wenn ich nicht mehr hinten nach bin und jemanden antreibt, dann ist es weg. Es sind unsere Entscheidungen. Es ist unsere freiwillige Entscheidung, was wir mit unserem Leben machen. Das ist meine Entscheidung. Tagtäglich in der Früh aufzustehen, mache ich das, was dem Willen Gottes entspricht? Ja? Und dann aber muss man sich aber auch besinnen, wenn ich jetzt wirklich wiedergeborener gläubiger Christ bin, in welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zu Gott? Das ist nämlich die eine Seite, Gott liebt mich unendlich, er hat seinen Sohn für mich gegeben. Aber im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20 spricht der Paulus ganz genau, dass wir erkauft sind. Wir sind erkauft. Im Endeffekt eigentlich kehre ich ja gar nicht mehr mir selber. wenn ich jetzt ehrlich bin, was soll ich eigentlich Gott zurückgeben, das er sich sowieso erkauft hat? Das ist nämlich auch eine Wahrheit. Gott liebt uns und trotzdem sind wir erkauft. Nur womit bin ich erkauft worden? Nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sagt die Schrift, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Und das ist eigentlich, wo ich drauf gekommen bin, das ist ja wirklich das, was eigentlich tatsächlich Wert auf mein Leben gegeben hat. Ich bin für, man stellt sich das mal vor, ich bin für Gott so kostbar, dass er Jesus Christus nicht für mich verschont hat, sondern er hat einen Preis für mich gezahlt. Und was für ein Preis? Es gibt keinen höheren Preis für mein Leben als für das kostbare Blut Jesu Christi. Mit dem hat er mich erkauft. So wertvoll bin ich für Gott. So groß ist seine Liebe für mich. Wie sollte mich diesen Jesus nicht mit Haut und Haar hingeben? Wenn er alles für mich gemacht hat. Das ist, versteht's, dann ist wert, wert ist etwas, wenn man viel dafür zahlt. Also, es gibt manche Künstler, die schmieren da irgendwas auf, und das ist ein wahnsinnig viel Geld wert, und die denken mir, was? Das könnten eigentlich Enkelkinder besser. Und Leute zahlen Unsummen dafür. Weil es ihnen wert ist. Und jetzt stell dir mal vor, wie wertvoll du alleinig für Gott bist. Dass er alles, die himmlischen Reichtümer waren nicht genug. Erde, Sterne, alles Gold der Welt war für dein Leben nicht genug. Sondern Jesus Christus, Gott selber, das war der Preis. Und deswegen bin ich wertvoll. Und das Wertvolle, das können wir Gott zurückgeben. Zu seiner Ehre. Und wenn ich jetzt einmal anschaue, hat Paulus da in diesen Versen einmal da die Grundlage gelegt und dann ist eigentlich alles, was nachher kommt, die logische Schlussfolgerung. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ganz ehrlich, wenn ich weiß, was Gott für mich bezahlt hat, wie kann ich eigentlich wieder zurück in diese Welt gehen? Wie kann ich verlangen nach dem, was so vergänglich ist, haben? Was Leute alles für Geld machen. Ich meine, die würden die Großeltern verkaufen wahrscheinlich sogar. Ja. Es ist wertlos. Aber Gott, durch das, was er in Jesus Christus gemacht hat, das hat Wert auf mein Leben gegeben. Und die Frage ist dann, wie folge Gott nach? Warum, kennt das Halbzach? Kennst das Wort? Kennst du ja Halbzach? Das ist so, naja, ja, ist nicht so ranzig, also, und irgendjemand sagt, ah, da war was so, na, kennst du es? Ja, gut, der typische Österreicher, wenn er ja sagt, hast es vielleicht, und wenn er vielleicht sagt, hast es eigentlich na. Ja, komm, wie so Gott das ist. Ja, vielleicht. Das heißt, nein. Wenn er sagt, ja, ich komm, dann besteht da noch eine gewisse Chance, dass jemand mitkommt. Ja. Und das ist aber die Frage. Wie folge Gott nach? Das ist, wisst ihr, Leute beobachten uns. Leute beobachten uns. Und sie schauen ganz genau. Aber auch da habe ich dazu gelernt, weil ich bin ein Heiliger und ich bin ein Sünder. Bin heilig und sündig. Das ist, bin heilig gemacht in Jesus Christus, aber manchmal kommt halt da noch die alte Natur hervor. Und irgendwann haben halt jemand gesagt, wie kannst du das als Christ machen? Das habe ich dann nämlich in einer Predigt gehört. Stell dir vor, wie schlimm ich wäre, wenn ich Jesus Christus nicht hätte. Was Christus eigentlich schon in mir alles verändert hat. Weil ich weiß halt genau, wie ich wäre, wenn ich Jesus nicht hätte. Dann wäre es wahrscheinlich da herinnen anders zugegangen hätte. Weil, ich war sehr aggressiv, ich war sehr gewalttätig, einfach weil ich so innerlich zerrissen war. Und Jesus Christus hat das in mir alles hergestellt. Und wenn ich dann Gott nachfolge, nicht gleich der Welt, Und er schreibt dann weiter, der Paulus, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und das ist genau eigentlich das, was jetzt wieder passiert. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, ich merke es immer wieder, das Wort Gottes, es erneuert mich, es durchdringt mich, es verändert mich, es wirkt auf mich. Und ich brauche das immer und immer und immer wieder. Und er schreibt dann, damit ihr prüfen könnt. Und alles, was da jetzt steht, das ist immer im Aktiv. Er steht nicht da, dass ihr am Sonntag im Gottesdienst sitzt und euch berieseln lasst, sondern damit ihr prüfen könnt. Und prüfen ist was Aktives. Prüfen ist was Aktives. Vernünftig. Vernünftig heißt, ich muss das da oben benutzen. Ich sage das immer wieder bei meinen Vorschülern, so zum Spaß. Es gibt Leute, die sind gratis in die Schule gegangen und es gibt Leute, die sind umsonst in die Schule gegangen. Ja, ich hoffe, ihr seid heute gratis da und nicht umsonst. Ja, warte, wenn ich gratis was krieg, dann verwende ich es. Und Gott hat uns das Hirn, jedes Kind hat das Hirn mitgekriegt, wenn es auf die Welt kommt. Es ist dabei bei der Grundausstattung. Da hat Gott niemanden bevorzugt oder benachteiligt. Das Einzige, was ist die Entscheidung, es zu benutzen, die liegt bei mir. Und es ist vernünftig. Logik hat. Einfach nachdenken. Nachdenken. Ja? Und was mich so fasziniert ist, wenn ich jetzt diese Wörter draußen anschaue und irgendein Wissenschaftler sagt mir da draußen, das ist durch Zufall entstanden. Tut mir leid. Wer das immer sagt, muss ich Ihnen sagen, tut mir leid. Das kann einfach nicht sein, dass diese perfekte Umwelt in unserer Welt, die so perfekt zusammenspielt, dass mein Körper so perfekt zusammenspielt, dass so viele kosmische Zufälle auf der Erde zusammentreffen. Na, ich weiß nicht, wer in der Schule schon Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht hat, aber mein Sohnemann hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt, auch bei der Matura. Da musst du mal die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ein System wie unseres Erde und Mond entsteht. Durch eine kosmische Kollision. Das musst du mal berechnen. Dann kommst du nämlich drauf, das ist ein Nuller mit einem Komma und dann sind aber ganz, 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 ganz viele Nuller. Das ist so unwahrscheinlich. Und da sind noch so, so, so viele andere ganz zufällige kosmische Zufälle, dass so Leben entstehen kann. Und wenn jetzt mir einer sagt, das ist durch Zufall entstanden, sage ich, tut mir leid. Denk einfach einmal nach. Berechne es einfach einmal. Und du wirst drauf kommen, das kann nicht sein. Ja? Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Denk logisch nach. Denk logisch nach. Wie kann Materie, die tot ist, lebendig werden? Geht nicht. Geht nicht. Weil das Haus ist auch in Materie zusammengefügt und lebt nicht. Aber mein Körper lebt. Ich weiß noch was Wichtigeres dabei ist. Leben, das Gott gegeben hat. Denk einmal logisch nach. Denk einmal logisch nach. Und der Paulus hat vorher im Römerbrief eben das erläutert, dass wir aus Gnade errettet sind. Rein nur durch Gnade. Aber wenn wir errettet sind, ist das nicht einfach so, schupp und ab in den Himmel. Und es ist auch noch nicht alles vorbei, sondern Gott hat uns aus einem gewissen Grund da lassen. Nicht, damit wir uns in ein Kloster zurückziehen und mauern um uns, um diese böse Welt zu schotten, ja, sondern Gott möchte jetzt ja wohl, dass wir für ihn was tun. Und ich weiß es nicht, aber ich liebe es, wahrscheinlich wir Männer, dann das wahrscheinlich noch lieber, aber ich genieße es, mit anderen Männern etwas zu schaffen, zu bauen. Das hat was. Aber ich weiß nicht, wie sie Frauen das sagen, gemeinsam Handarbeiten oder was machen. Es ist, wir haben das in uns, wir Menschen, genauso wie unser Schöpfer, wollen auch wir schöpferisch tätig sein. Ein Haus bauen, irgendwas, was sichtbar ist, was bauen. Und irgendwie, das ist was, das hat schon was für sich. Ja? Und im Jakobus schreibt der Jakobus, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Wer nimmt einen ganz einfachen Vergleich? Er sagt, du sagst, du hast Glauben, und der andere sagt, du hast Werke, und der Jakobus macht dann eine klasse Herausforderung. Ja? Ich zeig dir meinen Glauben aus meinen Werken. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach nichts tun und nur Däumchen drehen und warten, bis Jesus wiederkommt. Nein. Da unten ist er zum Schöpfen. Und ihr kennt sicher auch dieses alte Kirchenlied Fort ist alle Mühe, fort das Herzeleid. Ja, immer bei Jesus an. Dann ist es vorbei. Und wir haben da herunter einen Auftrag. Und ich weiß auch, dass es manchmal knallhart ist. Und manchmal dehnt mich Gott für meine Gefühle über die Maßen. Wo ich manchmal verzweifelt bin, ich sage, Gott, es ist so viel zum Tun. Jetzt habe ich das für die verfolgten Christen, für die Volk organisiert. Und jetzt bin ich da, da zum Predigen. Und gestern habe ich extra noch gearbeitet. Und morgen muss ich wieder arbeiten. Und die nächste Predigt steht ins Haus. Und für Studium muss ich was machen. Und ich mache das für die. Ja, es ist manchmal stressig. Es ist manchmal stressig. Aber wir haben einen großen Gott an unserer Seite. Und wir sind Königskinder. Manchmal ist es stressig. Manchmal ist es stressig. Das will ich gar nicht verleugnen. Aber wir haben einen großen Gott, der so viel Gnade gibt. Und wisst ihr, was noch schön ist? Dass wir Geschwister haben. Haben wir manchmal nicht einfach das Gefühl, so ein bisschen Einzelkämpfer zu sein? Nein, den kann ich jetzt nicht um das bitten. Und nein, der hat eh schon so viel. Was ist seliger? Geben ist seliger als nehmen. Und bist du eigentlich das letzte Mal hingegangen zu einem Bruder oder zu einer Schwester und gesagt, du, kannst bitte für mich beten? Kannst bitte für mich beten? Ich brauche einfach Gnade von Gott. Bitte bet für mich. Leg die Hände auf mich und bet für mich. Ich glaube, wir machen das alle viel zu selten. Weil du wirst gesegnet, wenn jemand für dich betet. Und wenn die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen, dann wird der betet, ja noch gesegnet. Eigentlich noch mehr. Demütigt euch voreinander. Weil ich bin nicht der große geistige Zampano. Ich brauche selber das Leid für mich beten. Und es ist gut, sie einfach unter den Bruder, unter die Schwester zu stellen und zu sagen, bitte bete für mich. Ich weiß, du hast das für mich. Bete für mich. Das ist eine gute Geschichte. Und dann schreibt der Paulus da dann noch, damit ihr prüfen könnt, ja, aktiv, was der Wille Gottes ist. Und das ist natürlich ein Geheimnis in sich selber. Ich weiß es ja, manchmal hätte ich ganz gern, Gott, kannst nicht einfach jetzt da einen Engel herstellen und einfach sagen, was jetzt dran ist. Kannst nicht einfach sagen, was dran ist. Oder in der Schule. Jetzt, hier, kannst nicht einfach mal die Mathe-Beispiele für die Schularbeit einfach sagen, ich weiß, du weißt, dass ja was kommt, kannst nicht einfach das vorher sagen. Es war ja so viel einfacher, gell? Ja? Das war jetzt ja. Aber leider spielt Gott nicht so. Leider spielt Gott nicht so, ich weiß es. Ja? Nämlich, was heißt das? Das Gute, was wir prüfen können, das Gute. Gut heißt einfach, dass etwas brauchbar ist. Tüchtig. Das bin halt das Wort. Das Wohlgefällige. Wohlgefällige haben wir schon vorgehört. Das ist das, was dem Willen Gottes entspricht. Und das Vollkommene. Und das Vollkommene, da denkt man immer, das muss total perfekt sein. Aber jetzt ein Beispiel. Ist ein neugeborenes Kind, ist das ein perfekter Mensch? Ist das ein vollkommener Mensch? Ich meine, ganz ehrlich, es kann nicht reden, es kann nicht einmal alleine aufs Klo gehen, es muss gefüttert werden. Ja, es macht ganz schöne Arbeit, oder? Wissen wir alle, oder? Ja. Ist das ein vollkommener Mensch? Ja. Das Neugeborene, auch wenn es nichts kann, es ist ein vollkommener Mensch. Obwohl es noch nicht das kann und nicht das weiß, was wir alles wissen. Und trotzdem ist es ein vollkommener Mensch. Und genau das ist es. Wir sind Heilige und wir werden geheiligt. Wir sind vollendet und in einem Prozess. Wir sind vollkommen gemacht in Christus. Und trotzdem braucht es immer wieder etwas, was noch mehr sichtbar wird. Und das ist einfach diese Nachfolge. Dieses manchmal stolpern und aufstehen. Weil eins ist klar, wirklich vollkommen werden wir erst im Himmel sein. Richtig vollkommen werden wir erst im Himmel sein. Das müssen wir auch akzeptieren. Wir leben in einer gefallenen Welt, die voller Sünde ist, voller Versuchung, und in die Welt hat uns Gott reingestellt. Aber was das Schöne ist, er ist selber reingekommen. Er ist selber in das Ganze reinkommen. Er hat sich diesen Dreck in der Welt nicht verschlossen. Er hat sich selber dreckig gemacht. Gott hat sich die Ärmel aufgekrampelt. Ja? Und wie heißt das jetzt? Ganz praktisch, ganz konkret. Die Sache ist, ihr lebt das ja eh schon. Ihr lebt das ja eh schon. Ihr lebt das ja eh schon alle. Nämlich genau das, was dann der Paulus in den nächsten Versen schreibt, wie man als Gemeinde zusammen sein soll. Ein Leib und viele Glieder. Ich stelle mir so die provokante Frage, hat irgendwer in unsere Reihen heute schon mal Gott gedankt, dass die Nieren so wunderbar funktionieren? Hast du an das heute schon gedacht? Magel, wir nehmen es ja selbstverständlich. Hat schon mal Probleme mit den Nieren gehabt? Ich sage ganz, ich habe mir einmal beim Motorradfahren die Nieren verkühlt. Und du weißt ganz genau nachher, die nächsten 3 Tage, wo deine Nieren im Körper sind. Das weißt ganz genau. Hätte dann, oh, was der wie weh. Du weißt ganz genau. Und weißt, wie dankbar das bist, wenn es wieder aufhört zu wedern? Oder wenn unser Leber nicht mehr funktionieren darf. Ich habe mir heute noch nicht Gedanken gemacht, dass mein Leber so super funktioniert. Nur wenn die Leber auf einmal nicht mehr funktioniert, dann hast du recht bald ein Problem. Hast recht bald ein Problem. Und es ist so selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich geworden. Und es ist so vieles, was ihr in euch ein Leben tat, selbstverständlich geworden. Wir tun so viel für Gott und das ist für uns selbstverständlich. Aber Gott sieht das alles. Gott sieht das alles. Er hat uns zusammengegeben als Leib. Und jede einzelne gute Tat, die wir tun, die was nicht einmal unsere Geschwister sehen, er sieht es und er vergisst nichts und er wird uns jedes gute Werk vergelten. Viele Glieder, ein Leib. Und er schreibt da weiter im Kapitel 12, Vers 6, und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ich kenne mich Leute, die haben gesagt, das kann ich nicht. Na, du bittest irgendwas, na, kann ich nicht. Kannst atmen? Na, wo ich ein bisschen schon. Also, die kennen überhaupt nichts. Die kennen überhaupt nichts. Ja? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und es ist egal, wie alt du bist, egal wie jung du bist, du bist begabt von Gott, du hast Gaben. Verwende sie. Verwende sie. Denkst du an das Gleichnis? Jeder hat eine Gabe gekriegt, einer hat es vergraben. Und Gott hat Gericht gegeben. Nehmt ihm das eine einmal weg. Wenn wir Gaben haben, setzen wir es ein. Und ich sage ganz, manchmal wird es schief gehen. Es wird nicht immer funktionieren. Aber wir haben was. Und also jeder Gabe kriegt. Der eine kriegt 5 Talente, der andere 3, der andere nur 1. Aber jeder hat was. Jeder hat was zum Geben. Und es ist wichtig, dass wir das einsetzen für uns als Geschwister, aber auch für die Welt da draußen. Weil das ist eine verlorene Welt. Das ist eine verlorene Welt, die zugrunde geht ohne der Liebe Jesu Christi. Und es fängt damit an, dass ich beim Eingang einer alten Frau vielleicht nur die Tür aufhält oder ein Rollstuhlfahrer, dass der reinfahren kann. Dort fängt es an. Das sind die Kleinigkeiten. Und wisst ihr was? Gott sieht es. Gott sieht es. Das sind Kleinigkeiten. Für uns selbstverständlich. Aber Gott sagt, nein, ich sehe das. Ich sehe das. Und damit fängt es an. Dass ich im Unterricht eben nicht störe, dass ich nicht schummel bei der Schularbeit. Das sind so die Kleinigkeiten. Gott sieht das alles. Und im Vers 21 vom Kapitel 12 schreibt er, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und das ist echt hart, oder? Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Wenn ich denke, was unsere Geschwister in Afrika, im Osten, im Irak alles mitmachen, die standhaft bleiben, die überwinden den Hass, und dort ist es nicht so, sondern die haben Angehörige verloren, da sind die Kinder entführt worden, da ist geschändet worden, da sind schrecklichste Dinge passiert. Alleine, was in Ägypten alles passiert ist. Und in Ägypten ist ein Riesenaufbruch. Geht einmal auf YouTube und gebt Cave Church rein. Da ist in Kairo eine riesengroße Felsengemeinde. Da kann man sich ein Video anschauen mit tausenden Christen in Ägypten. Wobei man glaubt, was in Ägypten in Ägypten ein muslimisches Land ist. Müsst ihr mal schauen, wie viele Christen da sind. Das müsst ihr euch mal anschauen. Passt nur auf YouTube, gehen, Cave Church. Dann kannst du den Gottesdienst anschauen. Wahnsinn. Die haben das Böse mit Guten überwunden. Und das ist was, das ist etwas, was diese Welt da draußen nicht kann. Das kann sie nicht. Wir kennen es. Durch Jesus Christus. Und im Endeffekt ist genau das, was auf uns wartet. Das ist das, was Gott uns für Verheißung gegeben hat. Ganz am Ende von der Bibel spricht er nämlich davon. In der Offenbarung. Der Johannes hat einiges geschrieben. Offenbarung Kapitel 21, Vers 7. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Das, was er vorher geschrieben hat. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Und das ist eine Hoffnung, auf die wir hinsteuern. Gott sagt selber, ich werde sein Gott sein. Und ich darf Sohn sein bei ihm. Ein volljähriger Sohn, der ein komplettes Erbe eintritt, was Gott für mich bereitet hat. Und das ist herrlich. Und das ist das, was auf uns wartet. Das ist das, was auf uns wartet. Darum bleiben wir einfach dran. Mit dem, was uns gegeben ist. Tag für Tag für Tag. Treu, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Ich glaube, gerade als Mama hat man sich manchmal gefühlt, wenn die Kinder klein sind, was tue ich eigentlich, gell? Ja. Es kommt. Es kommt alles. Und die Ernte ist immer größer. Amen.